Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Mittwoch, den 12. November 2025. In Deutschland und Schweden wächst die Sorge über organisierte Clan- und Bandenkriminalität, aber die Reaktionen darauf fallen ziemlich unterschiedlich aus. Während Deutschland verstärkt auf Prävention oder Ausstieg setzt, verschärft Schweden seine Gesetze drastisch. Künftig sollen sogar 13-Jährige für schwere Straftaten haften. Was steckt hinter diesen Entwicklungen und welche Lehren lassen sich daraus ziehen? Darüber spreche ich mit Professor Olof Bruninge, Direktor für internationale Entwicklungszusammenarbeit an der Jönköping International Business School in Schweden. In unserem zweiten Thema geht es um die Verwundbarkeit der europäischen Arzneimittelversorgung. Eine neue Studie zeigt, Europa und besonders Deutschland ist stark von China abhängig, vor allem bei Schmerzmitteln, Antibiotika und Diabetesmedikamenten. Was bedeutet das für unsere Versorgungssicherheit und wie kann Europa wieder unabhängiger werden? Dazu ist Dr. Jörg Schierholz, Pharmaindustrieexperte, bei mir im Gespräch. Und schließlich schauen wir nach Ungarn. Während sich Europa von russischer Energie lösen möchte, hält Budapest an Gaslieferungen aus Russland fest. Und das mit stillschweigender Unterstützung aus Washington. Welche Folgen hat dieser Sonderweg für Ungarns Wirtschaft, für die EU und für das politische Ansehen des Landes? Das bespreche ich mit Benze Bauer, Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts in Budapest. Und zum Abschluss hören Sie Elisabeth Dompierre mit ihrem Kommentar Manipulationsskandal, der tiefe Fall der BBC. Ich bin Gernot Danowski. Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. In Deutschland und Schweden wachsen die Sorgen über organisierte Clan- und Bandenkriminalität. Beide Länder gehen aber unterschiedlich dagegen vor. Während Deutschland stark auf Prävention und Ausstieg setzt, verschärft Schweden jetzt seine Gesetze massiv. Künftig sollen schon 13-Jährige für schwere Straftaten in Haft kommen. Was steckt hinter diesen Entwicklungen? Wie ähnlich oder unterschiedlich sind die Strategien beider Länder und welche Lehren lassen sich ziehen? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Olof Bruninge, Direktor für internationale Entwicklungszusammenarbeit an der Jönköping International Business School in Schweden. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Danowski.
Herr Bruninge, Sie sind zwar kein Kriminologe, sondern Wirtschaftler. Trotzdem, Sie kennen Schweden und Deutschland, beide Gesellschaften sehr gut und auch in beiden Ländern die Problemstellungen sehr gut. Lassen Sie uns zunächst mal klären, wenn in Deutschland oder in Schweden von Clans oder Bandenkriminalität die Rede ist, was genau ist damit eigentlich gemeint?
Ja, also damit gemeint sind eigentlich kriminelle Banden, die als Organisationssystem Verwandtschaftsbeziehungen nutzen. Man kann sich ja vorstellen, kriminelle Banden, die haben irgendetwas gemeinsam. Vor ein paar Jahrzehnten wäre das in Schweden vielleicht ein gemeinsames Interesse für Motorräder und Rockerkultur gewesen. Heute ist das sehr häufig ein verwandtschaftliches Netzwerk. Und diese sogenannten Clans haben häufig Wurzeln im Nahen Osten, rekrutieren sich also hauptsächlich aus Leuten, die miteinander verwandt sind und auch verwandtschaftsbedingte Loyalitätsbeziehungen haben.
Warum ist genau diese Art von Clan-Kriminalität das Problematische für unsere westlichen Strukturen und Kulturen und warum kann man denen so schlecht begegnen?
Also die Clan-Kriminalität in Schweden ist vielleicht in erster Linie auch ein Problem, weil sie inzwischen so umfassend ist und weil sie mit sehr grober Gewalt einhergeht. Also es kommt relativ häufig zu Tötungsdelikten. Schwierig ist dann vielleicht, dass diese Verwandtschaftsbeziehungen, die natürlich auch irgendwie kulturell bedingt sind, aus einer westlichen oder nordeuropäischen Perspektive schwer zu durchschauen sind. Dass es da auch Loyalitäten gibt, die vielleicht über Ländergrenzen hinausgehen und die Schweden oder Deutsche vielleicht nicht immer so gut verstehen. Einige von diesen Clans, die gibt es ja sowohl in Schweden als auch in Deutschland. Also das ist die gleiche Familie, die dann in beiden Ländern aktiv ist.
Schweden galt ja lange als sehr sicheres Land. Inzwischen hören wir, und das haben Sie jetzt auch schon gesagt, eben von Schießereien, von Bombenanschlägen und, das kommt jetzt noch dazu, von sehr, sehr jungen, jugendlichen Tätern. Wie ernst ist die Lage heute wirklich?
Das ist ein Bild, was vielleicht nicht immer so eindeutig ist. In deutschen Medien lese ich sehr häufig, dass die Gewalt eskaliert. Das ist eigentlich nicht mehr so. Also die Zahl der Schießereien ist inzwischen etwas rückläufig. Also die Maßnahmen der Politik scheinen da schon etwas zu wirken. Aber es kommen eben immer noch viele Schießereien, Tötungsdelikte, Anschläge vor. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Das merkt man jetzt nicht unbedingt im täglichen Leben, also wenn ich zur Uni gehe oder meine Studenten treffe. Aber gerade in sozial mehr problematischen Brennpunktgebieten ist das eben schon ein großes Problem.
Was hat Schweden getan, um Banden- und Clankriminalität einzudämmen? Weil Sie haben ja schon von Erfolgen gesprochen.
Also wenn man etwas länger zurückgeht, dann hat man erst ganz lange nichts getan. Man hat das Problem ziemlich viel totgeschwiegen. Es war auch sehr heikel, überhaupt von Verbindungen zu Clans und zu Migration zu sprechen. Das hat sich aber inzwischen geändert. Und die Mitte-Rechts-Regierung, die 2022 an die Macht gekommen ist, hat also sehr stark damit gearbeitet, der Polizei weitere Befugnisse zu geben, das Strafmaß zu verschärfen und allgemein durch Gesetzgebung versuchen, diese Clan-Kriminalität etwas einzuhegen.
Jetzt kommt der nächste Schritt. Die Regierung will nämlich das Strafmündigkeitsalter auf 13 Jahre senken. Zunächst ist das ja auch eine gesellschaftliche Sache, denn das wird sicherlich auch heiß in den Medien diskutiert. Wie sehr wird das diskutiert als notwendige Konsequenz oder als Bruch mit liberalen Prinzipien in Schweden?
Ja, das beschreiben Sie ganz richtig. Das wird durchaus kontrovers diskutiert. In den 70er, 80er Jahren war ja Schweden sehr liberal. Da wäre man am liebsten ganz ohne Gefängnisse ausgekommen. Die Gefängnisse oder Justizvollzugsanstalten, wie man in Deutschland sagen würde, die heißen in Schweden auch Kriminalpflegeanstalten. Das ist ja auch irgendwie ein Ausdruck dessen, dass man eben sehr auf Rehabilitierung setzt und weniger auf Strafe. Inzwischen ist allerdings der Leidensdruck gerade durch die Bandenkriminalität so hoch, dass man gesagt hat, wir müssen da härtere Maßnahmen ergreifen. Und weil viele der Banden absichtlich auf Kinder und Jugendliche zurückgreifen, die eben noch nicht strafmündig sind, hat man sich entschlossen, das Strafmündigkeitsalter auf 13 zu senken.
Jetzt hört man aber immer wieder die wildesten Geschichten. Zum Beispiel, dass 13-, 14-Jährige für Überfälle bezahlt werden oder für Morde. Gerade damit die Spur eben nicht zum Clan oder zu denjenigen, die die Auseinandersetzung hatten, zurückverfolgt werden können. Die kriegen dann ihre paar tausend Euro überwiesen und so weiter. Aber wie kommt es dazu, dass gerade immer mehr Junge das machen?
Vor einigen Monaten habe ich mit einem Pastor gesprochen, der in unserem lokalen Brennpunkt sozusagen in Jönköping tätig ist und seine Gemeinde macht auch eine sehr, sehr große und gute soziale Arbeit. Der hat mir eine Geschichte erzählt von einem Jungen in der Nachbarschaft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt er war, aber vielleicht 10, 11 Jahre alt, der in der Schule von seinen Mitschülern gemobbt wurde und dementsprechend ging es ihm nicht gut. Und das hat also eine lokale Bande gesehen und die haben ihm gesagt, komm, mach doch bei uns mit. Die lokale Bande hat also diesen Jungen angesprochen, guck mal, wenn du bei uns mitmachst, dann helfen wir dir gegen die anderen Jungs, die dich mobben. Dann war der Junge eben in der Bande drin. Und wenn man selbst Kinder hat, dann bricht einem das schon irgendwie das Herz. Kinder, Jugendliche, denen es also irgendwie schlecht geht, die werden von diesen Banden aufgesogen und für ihre Zwecke eingespannt.
Und jetzt kommen wir auch mal nach Deutschland und da setzt man ja stark auf Prävention. Also zum Beispiel mit der Initiative Kurve kriegen. Und interessanterweise läuft sowas Ähnliches ja auch in Schweden unter dem Namen Red Kurva. Können Sie ganz kurz erklären, ob das überhaupt funktioniert, diese Prävention?
Also mit Prävention arbeitet man ja im Prinzip, glaube ich, sowohl in Deutschland als auch in Schweden recht lange. Und ich halte das auch für sinnvoll, denn natürlich landen diese Kinder, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die landen auf der schiefen Bahn und treten vielleicht nicht sofort durch irgendwelche Kapitalverbrechen in Erscheinung. Also man ist natürlich gut, wenn man das irgendwie vorher schon abfangen kann. Es ist allerdings so lange hier schon mit Präventionsprojekten gearbeitet worden. Es fließt viel Geld in diese Brennpunktgebiete. Es gibt Sozialprojekte noch und nöcher. Alleine hat das wohl nicht ausgereicht.
Das heißt, Ihrer Meinung nach, braucht man eine Balance zwischen Härte und noch mehr Härte und Prävention?
Ich glaube, dass man durchaus sowohl Härte als auch Prävention gebraucht. Denn das Ziel muss ja sein, dass die Kinder, die Jugendlichen gar nicht in kriminellen Banden erst landen, wenn dann es zu Verbrechen kommt, wenn geschossen wird, wenn Handgranaten eingesetzt werden, dann ist es ja im Grunde genommen schon zu spät. Aber wenn diese schweren Verbrechen geschehen, muss natürlich auch etwas getan werden. Und ich glaube, ein Grund, warum wir jetzt weniger Schießereien sehen als in den vergangenen Jahren, ist zum Teil auch, dass einfach die Täter in Gefängnissen sitzen.
Wenn ich daran denke, dass in Deutschland wieder irgendjemand noch mehr ins Gefängnis gehen soll, dann frage ich mich, in welches Gefängnis und wo ist überhaupt noch Platz für irgendjemanden? Die Gefängnisse sind ja alle voll. Manchmal laufen noch irgendwelche Leute mit Fußfessel rum. Manchmal werden sie auch sofort irgendwie sogar nach Tatverdacht freigelassen. Also alleine an den Kapazitäten mangelt es ja schon in Deutschland. Wie sieht es da in Schweden aus?
Das ist in Schweden ganz genauso. Das wird aber auch sehr gezielt angepackt durch die Politik. Es werden in den bestehenden Gefängnissen Verdichtungen durchgeführt, dass also frühere Einzelzellen eben doppelt belegt werden. Es werden neue Gefängnisse gebaut und es wird auch ein Vertrag mit Estland abgeschlossen, der vorsieht, dass Gefangene aus Schweden in estnischen Gefängnissen untergebracht werden. Das war zunächst sehr umstritten. Allerdings gibt es inzwischen eine blocküberschreitende Mehrheit dafür. Also sowohl die Mitte-Rechts-Regierung als auch die Sozialdemokraten sind dafür.
Weil Sie jetzt gerade die Politik angesprochen haben, insgesamt, wie kommt denn diese Restriktionspolitik in Sachen Clan- und Bandenkriminalität in Schweden bei den Menschen an und wie schlägt sich das auch in Wahlen nieder? Denn das, was auch hier zu uns nach Mitteleuropa geschwappt ist, ist ja die Tatsache, dass die Schwedendemokraten, die ja für einen sehr, sehr harten Migrations- und Kriminalitätsbekämpfungskurs stehen, dass mit denen eigentlich keiner so richtig will, aber in Sachen Bandenbekämpfung die anderen Parteien alle doch irgendwie funktionieren, zumindest hausverstandmäßig noch. Trügt dieser Eindruck oder ist da noch Luft drin?
Also ich glaube, dass die Schwedendemokraten eigentlich, obwohl es hier lange auch so eine Art Brandmauer gegenüber den Schwedendemokraten gegeben hat, die anderen Parteien vor sich hergetrieben haben. Die haben eben die Kriminalitätsbekämpfung, Law and Order und die Migrationspolitik sehr stark betont. Und weil es eben gerade bei der Kriminalität lange nicht besser wurde, blieb den anderen Parteien da auch gar nichts anderes übrig, als in die gleiche Richtung zu gehen. Und das gilt inzwischen nicht nur für die klassisch bürgerlichen Parteien, sondern teilweise auch für die Sozialdemokraten, obwohl die dann immer noch ein bisschen mehr zurückhalten und ein bisschen vorsichtiger sind. 2022 haben die Schwedendemokraten ja ein sehr gutes Wahlergebnis gehabt. Sie tolerieren die Mitte-Rechts-Regierung inzwischen in einer Art Quasi-Koalition. Also sie sitzen selber nicht mit Ministern in der Regierung, arbeiten aber sehr, sehr eng mit der Regierung zusammen. Man hat einen umfangreichen Vertrag abgeschlossen, wie man zusammenarbeiten will. Und in Umfragen geht es den Schwedendemokraten weiterhin sehr gut.
Deutschland und Schweden lassen sich jetzt nicht miteinander vergleichen, 1:1, aber manche Prozesse ähneln sich und Schweden hat ja schon einen bisschen längeren Weg und auch teilweise einen Lösungsweg dann hinter sich. Und wenn Sie jetzt auf Deutschland schauen, an welchem Punkt befindet sich Deutschland und kann man da eigentlich im Positiven den Schalter noch umlegen?
Also ich glaube, es ist möglich, immer die Kurve zu kriegen, sonst müssten wir alle irgendwohin auswandern und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wohin sollen wir dann gehen? Ich glaube, dass Deutschland hinter Schweden zurückliegt. Einmal zum Teil noch teilweise in der Intensität dieser Verbrechen. Da kann man ja hoffen, dass es in Deutschland nie so schlimm wird wie in Schweden. Obwohl ich neulich gelesen habe, dass in Berlin inzwischen mehr geschossen wird als in ganz Schweden. Ich sehe allerdings noch häufig in der deutschen politischen Debatte, dass eben diese Verleugnung stattfindet, dass man eben vorsichtig ist, das Wort Clan-Kriminalität in den Mund zu nehmen, dass man sehr vorsichtig ist, die Verbindung zur Migration herzustellen. Und da sind wir, glaube ich, in Schweden inzwischen weiter.
Wie würden Sie denn die in Deutschland einschätzen? Also was für Voraussetzungen haben wir da im Vergleich zu Schweden vor uns?
Ja, mein allgemeiner Eindruck ist, dass Deutschland die Chance nutzen muss, dass es in Deutschland noch nicht so schlimm ist, wie es in Schweden ist oder zumindest vor 2-3 Jahren war. mit dieser doch sehr stark eskalierenden Gewalt, den vielen Morden und all dem, was hier bei uns passiert ist. Da sollte man in Deutschland hoffentlich noch die Bremse ziehen können. Und ich glaube, dazu ist es ungeheuer wichtig, dass man Probleme beim Namen nennt, dass man zum Beispiel die Krankenkriminalität beim Namen nennt und dass man auch die Frage stellt, ob die große Zuwanderung und die begrenzten Erfolge bei der Integration dann nicht Teil des Problems sind.
Bezogen auf die Aktualität ist ja Probleme beim Namen nennen gerade das Riesenproblem. Selbst wenn die Regierungspartei CDU und Friedrich Merz mal sagen, was gerade ist, werden sie gleich gescholten und sie machen den Rückzieher. Wenn die AfD, also die deutschen Schwedendemokraten sozusagen, dann darauf hinweisen, was nicht stimmt, dann kommt der Hinweis vom Falschen. Sehen Sie in Deutschland überhaupt noch den Willen und die Möglichkeit, bei dieser dilemmaartigen, verfahrenen Situation etwas ändern zu können oder überhaupt etwas ändern zu wollen?
Ja, da habe ich leider meine Zweifel, denn die politische Lage in Deutschland ist ja doch sehr festgefahren mit einer politischen Mitte, die da sehr unterschiedliche Einstellungen, glaube ich, zu dem Thema hat und sich dann auf irgendeinem kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss. Dann gibt es dort diese Brandmauer hin zur AfD. Ich muss persönlich sagen, ich kann diese Brandmauer auch irgendwie verstehen. Ich glaube, dass die Schwedendemokraten, also unsere rechtspopulistische Partei hier, wesentlich realpolitischer ist als die AfD. Und dass die Schwedendemokraten es den übrigen Parteien auch leichter gemacht haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten, als die AfD das in Deutschland macht. Aber ich sehe in der großen Koalition, die Deutschland im Moment hat, eigentlich nicht die politische Handlungskraft, an diesen Dingen etwas groß zu ändern.
Das war Professor Olof Brunninge über die Anti-Clan- und Bandenpolitik in Deutschland und Schweden. Vielen Dank fürs Gespräch und für Ihre Ausführungen.
Vielen Dank, Herr Danowski.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder erlebt, wie fragil unsere Arzneimittelversorgung sein kann. Leere Regale in Apotheken, Engpässe bei Fiebersäften oder Antibiotika. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt jetzt, Europa und vor allem Deutschland ist bei wichtigen Medikamenten stark von China abhängig. Besonders betroffen sind Schmerzmittel, Antibiotika oder Diabetesmedikamente. Was bedeutet das eigentlich für unsere Versorgungssicherheit? Und wie kann Europa vielleicht wieder ein bisschen unabhängiger werden? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Jörg Schierholz, Chemie- und Pharmaziebranchenberater. Schönen guten Tag, Herr Dr. Schierholz.
Schönen guten Tag.
Bei diesen Medikamenten handelt es sich vor allem um sogenannte Generika. Lassen Sie uns erstmal klären, was das für Medikamente sind, was Generika sind und vor allem, wie abhängig Europa, besonders Deutschland, derzeit wirklich von China ist, wenn es um die Produktion dieser Arzneiwirkstoffe geht.
Also Generika sind Arzneimittel, bei denen die Patente ausgelaufen sind. Das heißt, also nach 20 Jahren oder etwas mehr als 20 Jahren Patentschutz, wo die Arzneimittelfirmen relativ hohe Preise nehmen können, sinken die Preise zwischen 80% und 95%. Und man hat dann relativ günstige Arzneimittel, weil nämlich die Wettbewerber der Generika-Industrie auf die klinischen Daten der Firmen, die eben die Erfindung gemacht haben, zugreifen können und dann diese Arzneimittel auch produzieren dürfen und in den Markt bringen können, ohne dass sie aufwendige klinische Studien machen. Und das ist quasi der Treibstoff auch für eine dauerhafte Arzneimittelversorgung, weil nämlich 80% bis 90% aller Verschreibungen, die wir in Deutschland, aber auch in Europa und auch in den USA haben, das sind diese Altarzneimittel. Also diese neuen innovativen Arzneimittel machen nur ca. 10-12% der Verschreibungen aus, aber ein Großteil eben des Wertes dessen, was man eben für Arzneimittel bezahlen muss.
Und wenn wir jetzt in die tägliche Patientenbehandlung schauen oder vielleicht in die Hausapotheke, von was für Arzneimitteln, die uns vielleicht bekannt vorkommen, reden wir denn da?
Das geht Querbank von den Schmerzmitteln, also Paracetamol, Ibuprofen, Acetylsalicylsäure, über Krebsmittel. Also wir wissen ja, dass also die letzten Jahre immer wieder beispielsweise Tamoxifen nicht verfügbar war, also ganz wichtig für Brustkrebspatienten. Und das geht über Migränemittel, das geht über ganz normale Chemotherapeutika, viele Antibiotika, die wir dringend brauchen, auch für die Intensivmedizin, die fehlen hier und dort. Und dann können auch die Ärzte also auf Intensivstationen nicht leitliniengerecht die Patienten behandeln. Also das hat schon eine enorme Auswirkung auf die Versorgung und auch auf die Sicherheit für die Behandlung von Patienten, wenn diese Produkte wegfallen oder teilweise wegfallen.
Jetzt ist von bis zu 42 Millionen fehlenden Packungen die Rede, wenn China den Export stoppt und die Auslieferung an uns. Wie realistisch ist denn so ein Szenario aus Ihrer Sicht?
Also in dieser Studie hat man die 56 wichtigsten versorgungsrelevanten Wirkstoffe untersucht und dann geschaut, was machen da die Chinesen? Und dann hat man festgestellt, dass ein Drittel dieser versorgungsrelevanten Wirkstoffe von den Chinesen in irgendeiner Art und Weise abhängig ist. Wenn die wegfallen, dann können wir wichtige Infektionen nicht behandeln, dann können wir Krebspatienten nicht vernünftig behandeln, wir können Schmerz nicht mehr richtig behandeln, wir können Fieber nicht mehr richtig behandeln. Auch solche Produkte wie Allopurinol, also bei Gicht beispielsweise, die produzieren wir hier in Europa nicht mehr, auch zum Teil in Amerika nicht mehr. Ne? Das liegt daran, dass speziell in Deutschland eben die gesamten Vorschriften und auch die Umweltvorschriften sowie die Bürokratie und natürlich auch die hohen Kosten insgesamt so viel Druck erzeugt haben, dass man, und ich habe ja selber einige Jahre in dieser Industrie gearbeitet, dass man also diese Wirkstoffe und auch die Zusatzstoffe im Ausland einkauft. Und das sind primär China und auch Indien. Und China ist im Moment deswegen im Fokus, weil wir quasi zwischen den Fronten stehen. Also die Europäer stehen in dem Konflikt zwischen China und Amerika zwischendrin. Wir brauchen die Chinesen aufgrund ihrer Produkte, die sie für uns produzieren, die wir irgendwann mal verlagert haben nach China und hier nicht mehr produzieren. Und wir brauchen auch China als Exportmarkt. Ja, und das Gleiche gilt für die USA. Und da ist im Moment keine Lösung zu sehen.
In der Studie heißt es nämlich auch, solange Medikamente strikt nach dem günstigsten Preis beschafft werden, bleibt eben Europa auf China angewiesen. Heißt das, wir haben uns eben aus Kostengründen selbst in diese Lage auch gebracht?
Ja gut, das ist ein Teil der Globalisierung. Die Globalisierung hat Vor- und Nachteile. Sie hat große Nachteile gebracht für die damaligen Entwicklungsländer. Aus deutscher Sicht ist China ja immer noch ein Entwicklungsland, obwohl es technologisch Europa und die USA überholt und wir noch Entwicklungshilfe bezahlen. Ja, und auf der anderen Seite konnte man eben dann sehr billig Medikamente bekommen. Also wenn Sie jetzt in die Apotheke gehen und Sie rechnen mal den Beitrag für die Apotheker und für die Steuern etc. raus, dann kostet eine Paracetamol-Tablette vielleicht 20 Cent. Ja, das ist ein Arzneimittel, das ist kein Bonbon. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr billig und das nimmt man auch gerne mit und hat sich dann bequem darauf ausgeruht. Ja, und dass diese Dinge auch strategisch wichtig sind, das hat man einfach nicht beachtet, weil man sich lieber ich sage es mal sehr ironisch, die Positionierung von Gendersternchen gekümmert hat.
Dann kommen natürlich noch EU-Geschichten dazu, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Und da sind wir bei einer geopolitischen Dimension, die wir auch noch beachten sollten. Die Studie warnt nämlich, dass China die Abhängigkeit auch als politisches Druckmittel einsetzen kann. Halten Sie das für ein realistisches Szenario oder für ein theoretisches Szenario?
Wenn das Ganze eskaliert, natürlich. Also die Chinesen haben das ja jetzt gezeigt bei den seltenen Erden. Wer sich ein bisschen auch am Kapitalmarkt, also mit dieser Versorgungsthematik, also auch über die Arzneimittel hinweg interessiert, der weiß, ganz Europa hat in der Frage der Rohstoffe nicht vorgesorgt. Die Amerikaner im Übrigen auch nicht. In dem Moment, als dann die Chinesen ihre Vorschriften verschärft haben für den Export von seltenen Erden, das ist etwas, was wir brauchen, vom Magneten bis zum Handy, bis zur Windkraftanlage und Elektromotor etc. Also ohne die seltenen Erden läuft gelinde gesagt gar nichts. dann ist klar geworden, dass die Chinesen einfach die besseren Karten haben, um Druck auszuüben. Und wenn Trump dann seine Zölle durchsetzen möchte, sagen die Chinesen, okay, dann kriegt er diese seltenen Erden nicht mehr. Ja, dann könnt ihr ja mal gucken, wie er zurechtkommt. Und diese ganze Minenindustrie, das ist ähnlich wie mit der Pharmaindustrie, die ist ja abgewandert. Die ist auch in Amerika abgewandert. Ja, das machen die Chinesen jetzt zu 80-90%. Die haben die Studiengänge aufgebaut, die haben ihr Know-how aufgebaut. Ja, die produzieren kostengünstig. Und jetzt ist quasi die ganze Welt von denen abhängig. Und wenn die Amerikaner weiter eskalieren, dann sagen die Chinesen irgendwann mal no. Und dann können sie auch sagen, okay, und bei Arzneimitteln kriegt ihr auch nichts mehr. Und wenn die Amerikaner dann die Europäer unter Druck setzen, auch die Chinesen mit Sanktionen zu belegen, dann können die Chinesen sagen, okay, dann bekommt ihr die Grundstoffe für die Pharmaindustrie nicht mehr. Macht es doch selber.
Welche Medikamente wären im Ernstfall denn zuerst betroffen? Also wo merken wir es zuerst und wie schnell würde sich das in den Apotheken bemerkbar machen?
Naja, wir haben ja jetzt schon mal 500 Arzneimittel, die nicht oder kaum verfügbar sind. Und das sind immer die gleichen. Das sind verschiedene Antibiotika, das sind verschiedene Krebsmittel, das sind Hustenmittel, das sind Asthmamittel. Das betrifft aber auch Schmerzmittel im Bereich zum Beispiel Migräne. Sumatriptan ist dann mal verfügbar, mal nicht. Dann die Ersatzstoffe sind dann auch nicht verfügbar. Die wären dann natürlich zuerst weg. Und dann wären insgesamt 30%, und zwar quer durch alle Indikationen, nicht mehr verfügbar. Manche Dinge kann man ersetzen und manche eben, wie beispielsweise bei Infektionserkrankungen auf Intensivstationen, die kann man nicht ersetzen oder bei Krebs, weil diese Produkte dann namentlich genannt sind in den Richtlinien für die Behandlung und dann kann der Arzt nicht einfach aus den Richtlinien herausgehen und irgendetwas anderes verordnen, weil er dann möglicherweise einen Kunstfehler begeht. Also das ist schon kritisch und 30% ist eine ganze Menge und dann überlegen Sie sich, 70% all dieser Produkte kommen aus China und Indien zusammen. Und wenn wir jetzt noch ein Problem mit den Indern bekommen, weil die unsere amerikanischen Freunde Zölle auf Indien legen wollen, weil die Inder ja bekanntermaßen schon seit Jahren das russische Öl verschneiden und an Europa zurückverkaufen, dann haben wir ein richtiges Problem. Und das Zurückholen von Industrie ist relativ schwierig. Aber mit einem Green Deal, also wie die Europäer das im Moment von Brüssel aus durchführen, ist es natürlich unmöglich, Industrie zurückzuholen. Das wissen die auch.
Es gibt ja Leute, die fordern, Europa muss wieder eine eigene Produktionskapazität aufbauen. Wie realistisch ist das denn bitte schön? Und angesichts der hohen Kosten und angesichts auch der Mentalität, wir sehen es ja auch bei den Atomkraftwerken und so weiter. Das wird alles weggesprengt, auch mit der deutschen Pharmaindustrie und mit der deutschen Chemieindustrie. Da ist nichts mehr da. Also wie will man denn quasi so einer Politik der verbrannten Erde entgegenwirken und dann wieder eigene Kapazitäten aufbauen?
Letztendlich hilft eine Radikalkur. Und die muss natürlich hier in Deutschland beginnen. Deutschland hat ja, was die Bürokratie in Brüssel betrifft, auch einen hohen Einfluss. Viele dieser wirtschaftsabwürgenden Rahmenbedingungen, die kommen ja aus deutschen Gehirnen, sage ich mal. Und dann wird uns später verkauft, ja, Brüssel hat das gemacht und das wollten wir eigentlich nicht, aber letztendlich kommen die Dinge aus Deutschland. Das ist gut bekannt. Also man müsste hier letztendlich in der Politik die Mentalität ändern und in der jetzigen Gemengelage von dem, was man liest, zum Beispiel in der Welt, die Kommentare zu diesem Weltklimagipfel, einer der Kommentare heißt, vorbildlich bis zur Selbstaufgabe, dann wird die gesamte Gemengelage in Deutschland damit ganz gut charakterisiert. Und das fängt im Kopf an. Also ich glaube, im Kopf muss ganz oben in den Parlamenten, aber auch in den Behörden ganz, ganz viel passieren, um zu verstehen, in welcher Situation wir im Moment sind und dass es so nicht mal weitergehen kann. Und dann kann man auch was ändern. Aber all diese Dinge, die wir jetzt lesen, wir wollen das und dieses hier zurückholen und dann machen wir mal ein kleines Gesetz und dann machen wir mal einen runden Tisch und dann setzen wir uns mal hin, fassen an die Hände und gucken uns mal an, wo die Probleme liegen. Ja, da ändert sich gar nichts. Also das ist eine Mentalitätsfrage.
Wie sieht es denn in der Schweiz aus? Gibt es da irgendetwas, was vielleicht anders oder besser gemacht wird? Denn auch hier haben wir mit Basel eine Stadt und einen Standort, der immer stolz darauf war, in Sachen Pharmaproduktion, Pharmaentwicklung die Speerspitze der Schweiz und auch Europas zu sein?
Ja gut, ich habe ja auch einige Jahre in Basel gearbeitet als Consultant, kenne Basel ganz gut und die um die beiden großen Roche und Novartis herum gegründeten Arzneimittelunternehmen sind natürlich extrem wichtig für Europa, sind ja auch mit die größten und relevantesten und innovativsten Arzneimittelkonzerne von Europa. Die machen aber fast keine Generika. Ja, die haben ja alle ihre Generikasparten abgespalten. Also Novartis hat die Generikasparte abgespalten. Die Generikaunternehmen haben aber genau das gleiche Problem. Die müssen diese Grundstoffe auch in China und auch in Indien, zum Teil auch in Südkorea, einkaufen, weil auch in der Schweiz eben die Kosten und auch die regulatorischen Hürden für solche Produkte einfach zu hoch sind. Also man produziert zum Beispiel Antibiotika nur noch in Kundl in Österreich. Das hat eine Historie, weil dort die ersten Antibiotika nach dem Krieg produziert wurden. Und die Firma Sandoz, also die ehemalige Tochter von Novartis, produziert da noch ein bisschen was. Aber das ist der einzige, nach meinem Kenntnisstand, noch aktive Produktionsstandort für Antibiotika in Europa. Ja, und wenn man sieht, dass zum Beispiel das Werk bei Frankfurt Höchst, welches Metamizol, das zweitwichtigste Schmerzmittel überhaupt für die Klinik, geschlossen wurde und die Politik hat das auch nicht verhindert, zeigt einfach, wie inkonsistent die gesamte Politik ist, um dieses Problem effizient zu behandeln. Und aus meinen persönlichen Erfahrungen mit Politikern, ich war ja etliche Jahre im Bundesfachausschuss Gesundheit, der Liberalen, kann ich nur sagen, da war auch viel Inkompetenz. Ja. Das zusammen führt eben dazu, dass man die Dinge nicht bis zum Ende versteht und sich ausruht und sagt, irgendwie geht's noch. Ja, und im Moment geht es ja noch. Wir haben ja nur 500 Produkte, die nicht verfügbar sind oder wenig verfügbar sind und nicht 5000. Wenn die Chinesen sagen No, dann haben wir 5000 und dann wird es eng.
Das war Dr. Jörg Schierholz zum Thema Europas Abhängigkeit von China und Indien bei Arzneiwirkstoffen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen.
Gerne.
Europa versucht gerade, sich von russischer Energie zu lösen, doch ein Land tanzt wieder einmal aus der Reihe, könnte man sagen, nämlich Ungarn. Während fast alle EU-Staaten unter den Druck westlicher Sanktionen geraten, darf Budapest weiterhin Gas aus Russland beziehen, ganz offiziell und sogar mit Rückendeckung aus Washington. Gerade eben war Ungarns Premier Orbán bei US-Präsident Trump und hat diese Sonderregelung mit im Gepäck nach Hause gebracht. Wie kommt es zu dieser Ausnahme? Zu welchem Preis hat Ungarn sie erreicht und was bedeutet das für Ungarns Wirtschaft? Darüber spreche ich jetzt mit Benze Bauer, Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts in Budapest. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst, was hat Ungarn in diesem Abkommen genau erreicht und was hat es bekommen?
Viktor Orbán, der ungarische Ministerpräsident, als ein politischer Verbündeter von Donald Trump gilt. Er hat jetzt eine Antrittsvisite unternommen. Offiziell am 7. November 2025 war der erste bilaterale Besuch, wirklich als Empfang, Staatsempfang. Zu den Äußerlichkeiten noch ein Wort. Es ist ziemlich unüblich. Man hat gesehen, als die Anführer der EU-Staaten bei Donald Trump waren, saßen sie vor Donald Trump auf so kleinen Stühlen. Und es ist eigentlich ziemlich unüblich, dass Viktor Orbán so hochrangig empfangen worden ist. Donald Trump hat ihn an seine Rechte genommen, was auch als Zeichen der Wertschätzung ist. Also man hat ein sehr gutes persönliches Verhältnis. Das Klima zwischen den beiden Staatenlenkern ist sehr gut. Und es ging jetzt hier im Wesentlichen darum, die Ausnahme für die Importverbote bezüglich russischer Energieträger zu erreichen. Ungarn ist ein Festland. Ungarn hat keine Küste und Ungarn hat keine Möglichkeiten, sich andere Energieträger zu besorgen. und hat diese Leitungen mit Russland ja schon seit Jahrzehnten. Und so war es ein Anliegen für Ungarn, hier eine Ausnahme zu bekommen. Diese Ausnahme steht Ungarn zu. Aber ich möchte nochmal berichtigen, es ist ja nicht so, dass Ungarn alleine mit diesem Problem in der Europäischen Union wäre. Auch andere Länder haben ähnliche Probleme, zum Beispiel die Slowakei, ähnliche geografische Lage und ähnliche Versorgungssituation mit den russischen Energieträgern. Das heißt, Ungarn ist da nicht ganz alleine. Und es ist ja tatsächlich so, Geografie kann man sich nicht aussuchen. Geografie ist eine Gegebenheit und der Zugang zu diesen russischen Energieträgern ist eben nun mal so, wie er ist. Ungarn hat aber daneben natürlich sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen, um auch auf andere Standbeine zu setzen. Und diese Anstrengungen sind noch einmal mit dieser Visite in Washington ganz deutlich geworden. Ungarn hat zum Beispiel im Bereich der Erneuerbaren einen sehr hohen Anteil an Photovoltaik. 20% des Energiemix wird bereits aus Solar hergestellt. Und ganz wesentlich, Ungarn setzt auf Kernkraft, anders als Deutschland. Ungarn baut sein Kernkraftwerk in Paks aus und setzt hier absolut auf diese Möglichkeit dieser Technologie und wird jetzt auch in Zukunft noch stärker mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, zum Beispiel auch, was die Lieferung der Kernbrennstoffe anbetrifft. So wird zum Beispiel die USA, Westinghouse, dieses Material liefern. Auch ist im Gespräch, eine Option zu haben für die kleineren Reaktoren, die sogenannten Small Modular Reactors, die auch anderswo zum Einsatz kommen. Das heißt, die Vereinigten Staaten haben verstanden, dass Ungarn aufgrund seiner Geografie natürlich sehr stark ausgesetzt ist, russischem Öl, russischem Gas gegenüber, aber man ist bemüht, zu Diversifizierung beizutragen und der Ausbau der Kernenergie soll auch unter diesem Zeichen stehen. Und weiters ist im Gespräch, LNG-Gas aus den USA in Höhe von 600 Millionen Dollar zu beziehen in Zukunft. Das heißt, diese Energiepartnerschaft ist auch eine Partnerschaft im Zeichen einer strategischen Zusammenarbeit.
Medien melden unterschiedliche Formulierungen, und zwar was die Dauer angeht. Die einen sagen, dieser Sanktionsstopp ist für ein Jahr, also auf ein Jahr befristet. Die anderen sagen, dass es jetzt dauerhaft so ist. Was stimmt denn jetzt?
Es ist tatsächlich so, dass Medienmeldungen unterschiedlich sind. Es gibt tatsächlich eine nicht weiter genannte Quelle im Weißen Haus, die angeblich von diesem einen Jahr spricht, so einige Medien. Aber tatsächlich ist es so, dass dort eine zeitlich unbegrenzte Ausnahme verhandelt worden ist, wenn man den Verlautbarungen der ungarischen offiziellen Seite glauben mag. Und nun denn, ich schenke einer offiziellen Quelle mehr Raum, mehr Beachtung als einer nicht genannten anonymen Quelle von irgendjemandem. Und ich denke, so oder so ist es so, dass Viktor Orban hier für Ungarn eine gute Politik verhandelt hat. Und selbst wenn jetzt zutreffen sollte, diese Begrenzung auf ein Jahr, was aber nicht zutrifft, dann hätte eigentlich noch mehr Viktor Orban das Heft des Handels in der Hand. Denn er könnte natürlich im anstehenden ungarischen Wahlkampf darauf verweisen, dass nur er in der Lage ist, eine solche Ausnahme zu verhandeln mit Donald Trump, wenn es denn tatsächlich notwendig wäre, nach einem Jahr wieder so eine zu verhandeln. Also so oder so. Es ist ein Sieg für den ungarischen Ministerpräsident, es ist auch ein Sieg, dass die ungarische und die amerikanische Diplomatie und Politik auch so miteinander jetzt Hand in Hand agieren können.
Außenpolitische Erfolge sind natürlich immer wichtig, aber sie sind vielleicht umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass es nächstes Jahr im Frühjahr in Ungarn bald Wahlen gibt und der Konkurrent von Viktor Orban, Magyar, gar nicht so weit hinter ihm liegt, in manchen Umfragen sogar vor ihm. Wenn man das erwähnt, unter was für einem Licht erscheint das Treffen mit Trump und dieser Deal dann?
Anders als in großen Ländern spielt natürlich die Außenpolitik und Geopolitik in kleineren Ländern noch eine größere Rolle, weil Menschen auch immer wieder sehen, dass Außenpolitik sie unmittelbar betrifft. Auch die Europapolitik betrifft die Ungarn ja unmittelbar. Sie nehmen teil an den Debatten, die in Brüssel über Ungarn geführt werden und sie merken schon, in welche Richtung die Reise geht. Selbst auf der Oppositionsseite haben verschiedene Medien vermeldet, dass dieser Trip doch sehr erfolgreich für den Ministerpräsidenten war. Und ich denke, das ist entscheidend. Der Herausforderer scheint vorne zu liegen in einigen Umfragen. Es ist aber so, dass es wiederum andere Umfragen gibt, wo eben Fidesz, die Regierungspartei von Viktor Orban, vorne liegt. Es ist tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schlussendlich denke ich aber, dass dies alles ja nur ein erster Schritt gewesen sein könnte in Washington in Richtung einer größeren Offensive, die Budapest auf das diplomatische Schachbrett setzt. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass in Zukunft eventuell Friedensverhandlungen stattfinden könnten zwischen Russland und den USA. Donald Trump hat jetzt in Washington noch einmal bestätigt, dass, wenn es so einen Friedensgipfel gibt, dieser tatsächlich in Budapest stattfinden solle. Und ich denke, das ist auch schon ein großer Erfolg für die ungarische Regierung, dass überhaupt davon gesprochen wird, so einen Friedensgipfel zu arrangieren. Ungarn spielt eine wichtige Rolle international, als die 9,7 Millionen Einwohnergröße es eigentlich möglich machen würden.
Ich habe Sie ja nicht umsonst auf die ungarische Innenpolitik angesprochen. Denn sollte Orbán die Wahl verlieren, könnte man ja vielleicht auch glauben, dass alles wieder rückgängig gemacht wird. Es geht ja genau um diese Frage. Gibt es eine Regierung, die, wie in Polen, sich dann wieder nach einem konservativen Intermezzo komplett wieder der EU zuwendet? Oder geht es um einen konservativen, für die Ungarn pragmatischen und ungarischen Weg?
Richtig. Häufig ist diese Frage aber nicht unbedingt eine Frage, die in Budapest entschieden wird, sondern teilweise in den Brüsseler Parteizentralen. Und ich denke, die Ungarn sehen auch diese taktischen Spielchen. Die Ungarn erkennen auch, in welche Richtung manchmal hier die Reise geht. Und die Opposition wird natürlich alles versuchen, an die Macht zu kommen. Und sie lässt sich auch unterstützen, natürlich auch von den Brüsseler Parteieliten, was natürlich kein Problem ist. Aber die Ungarn möchten eigentlich selber nicht ihre Entscheidungen treffen, von wem sie regiert werden. Und schlussendlich denke ich schon, dass im Falle eines möglichen Regierungswechsels es zu einem ähnlichen Modell, zu einem ähnlichen Szenario kommen könnte, wie in Polen von Donald Tusk, wo eben sehr vieles dann wieder über Bord geworfen wird, wo versucht wird, auch radikal eine andere Politik in vielen Bereichen zu fahren, gerade was die Gesellschaftspolitik anbetrifft, gerade was die Wirtschaftspolitik anbetrifft, die doch sehr relevante und hochsensible Bereiche sind. Ungarn hat eine sehr spezifische Gesellschaftspolitik. Man setzt hier auf traditionelle Werte. Man hat hier eine Arbeitsmarktpolitik, die auf eine arbeitsbasierte Gesellschaft beruht, sehr niedrigen Steuern, einer Flat Tax, und all das möchte man beibehalten. Es wird natürlich so sein, dass das in Brüssel vielen nicht gefällt und man natürlich darauf setzt in Brüssel, dass eine mögliche Regierung von Herrn Magyar diese Dinge ändert. Und die Ungarn müssen dann entscheiden, was um welchen Preis. Und sie müssen dann jeden einzelnen Bereich, der hier verwirklicht worden ist, implementiert worden ist, abschätzen, ob das gut für sie ist oder nicht und wie die Zukunft für sie sein wird. Und ich denke, die Ungarn werden auch sehr vernünftig in dieser Angelegenheit entscheiden. Aber es ist natürlich auch möglich, dass viele Ungarn sagen, naja, in Brüssel gibt es die besseren Konzepte, lasst uns das so machen, wie man in Brüssel das sich gerne vorstellt. Und dann gibt es einen Regierungswechsel.
Jetzt frage ich mich natürlich als Deutscher, läuft diese Entwicklung nicht auch konträr zur Politik der Europäischen Union? Auf der einen Seite, da ist man ja immer so ein bisschen froh, wenn es Leute gibt und auch Länder gibt, die der Europäischen Union ein kleines Schnippchen schlagen können und auch mal aufzeigen und sagen, wir machen unser Ding und zwar zu unserem Vorteil, zu unserem Nutzen, was auch völlig in Ordnung ist. Auf der anderen Seite geht das ja vielleicht auch zu Lasten der anderen EU-Staaten, wie zum Beispiel Deutschland oder auch Österreich. Ich stehe jetzt so ein bisschen in der Mitte drin und ich weiß nicht so richtig, ob ich mich jetzt darüber freuen soll, über die ungarische Haltung und über den ungarischen Erfolg, der es zweifelsohne für Ungarn natürlich ist. Helfen Sie mir aus dieser Lage, Herr Bauer.
Sie sind ein Deutscher und Sie haben natürlich einen Aspekt, der in Deutschland beruht. Das ist ja völlig in Ordnung. Die Ungarn haben einen Aspekt, der auf Ungarn beruht. Und die ungarische Regierung ist tätig im Sinne der ungarischen Wähler. Das sollte man nie vergessen. Und ich würde mir auch von einer deutschen Regierung erwarten, als Deutscher, dass die deutsche Regierung im Sinne der deutschen Wähler tätig ist. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. In Deutschland spricht man häufig von Europa. Wer sich als Europäer ausgibt, hat sich schon als Deutscher zu erkennen gegeben, lautet der alte Spruch. Und wir verwechseln die beiden Dinge nicht hier in Ungarn. Wir Ungarn sind für Ungarn. Wir möchten, dass uns es unserem Land gut geht. Und wir sind auch sehr europäisch in diesem Zusammenhang. Bitte vergessen Sie nicht, Ungarn hat diese 5. Wahlbeteiligung bei der EP-Wahl gehabt. Und wenn es einen Regierungschef gibt, der für sein Land das Beste rausholt und auch international so auftritt, dass man ihn tatsächlich wahrnimmt, dann ist es eigentlich gut für so ein mittelgroßes Land wie Ungarn. Und ich denke, so eine Aufgabe, wahrgenommen zu werden, international aufzutreten, aufzutrumpfen, so eine Rolle hätte eigentlich der deutsche Bundeskanzler oder der französische Präsident. Aber ich schätze das so ein, dass die inneren unruhigen Verhältnisse gerade in Frankreich oder auch teilweise immer mehr in Deutschland die Regierenden nicht immer dazu prädestinieren, einheitlich mit einer starken Stimme im Ausland aufzutreten, sondern sie natürlich auch ihre innerdeutschen, innerpolitischen Befindlichkeiten auch auf die internationale Bühne tragen, weil sie tatsächlich dann auch in Koalitionskämpfe verstrickt sind, weil sie tatsächlich auch verstrickt sind in diversen Reformstau, den es zum Beispiel in Deutschland gibt. In Ungarn ist es so, dass Orbán eine sehr starke Unterstützung hat. 50% der Wähler mögen ihn, etwas weniger als 50% mögen ihn nicht. Und es gibt ein Mehrheitswahlrecht in Ungarn, der Sieger gewinnt und regiert, ohne groß Rücksicht zu nehmen auf Koalitionspartner. Man kann eigentlich durchregieren. Also diese ganzen Koalitionsarithmetiken und Vermittlungsausschuss und noch einmal eine Verhandlungsrunde, noch eine Koalitionsrunde, was der deutsche Sprachbegriff kennt, sowas gibt es in Ungarn gar nicht. Und das ist dann so, dass das natürlich ein anderer Politikansatz ist. So kann man natürlich auch eine sehr ambitionierte Reformagenda vorlegen. So kann man natürlich auch sehr starke Reformen verwirklichen in Gesellschaftspolitik, Innenpolitik, Migration oder auch Wirtschaft, Soziales. Und eben nicht so wie in Deutschland, wo eben sehr vieles mit Kompromissen ausverhandelt werden muss und am Ende regiert man dann doch mit den Sozialdemokraten und alle in Wahlkampf in Aussicht gestellten Reformen und Neuerungen, die die CDU versprochen hat, sind da sehr schwer umzusetzen. Das ist in Ungarn natürlich anders. Und es wäre natürlich auch in Deutschland gut und wichtig, wenn die Regierung mehr Unterstützung hätte und sehr stabile innere Zustände in Deutschland garantieren könnte und auch entsprechend auch im Sinne der deutschen Wählerinnen und Wähler auftreten würde. Und ich denke, das ist eigentlich das Ziel jeder Regierung, Demokratie. Das Volk hat immer Recht und man muss auch im Sinne seiner eigenen Bevölkerung agieren und handeln. Das ist, glaube ich, nichts Erstaunliches und nichts Neues und sicherlich auch nicht uneuropäisch, denn das Projekt Europa lebt davon, souveräne Nationalstaaten, die zusammenkommen und zusammen etwas leisten wollen. Und Ungarn möchte auch wahrgenommen werden als Europäer, der auch verlässlich ist und nicht unbedingt abgetan werden, weil man natürlich das Wohl seiner eigenen Bevölkerung im Blickfeld hat.
Sagt Bence Bauer, Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts in Budapest. Vielen Dank für die Einblicke und das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Liebe Hörer, wenn wir uns in Deutschland, der Schweiz und Österreich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufregen oder lustig machen, dann vergessen wir manchmal, dass es in anderen Ländern so etwas auch gibt. Teilweise sogar schon viel länger. So zum Beispiel die BBC in Großbritannien. Dort ist jetzt aber ein Manipulationsskandal herausgekommen, von dem man noch gar nicht absehen kann, welche Folgen er für die britische und überhaupt die Medienlandschaft haben wird. Hören Sie dazu einen Kommentar von Elisabeth Dompierre.
Noch immer gilt die BBC als die Mutter aller Rundfunkanstalten. Die British Broadcasting Corporation genießt international den höchsten Ruf. Ihre Programme, Serien und Filme werden weltweit ausgestrahlt und in viele Sprachen übersetzt. Ihre Nachrichten gelten als besonders vertrauenswürdig. Nach ihrem Vorbild wurde der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um eine unabhängige, gebührenfinanzierte Berichterstattung zu gewährleisten. Was beide Rundfunkanstalten in England und Deutschland mittlerweile vereint, ist die Kritik, sie berichteten nicht unabhängig und ausgewogen. Nun kam es in Großbritannien zum Eklat. Am Sonntagabend sind der Generaldirektor Tim Davie sowie Nachrichtenchefin Deborah Turness wegen tendenziöser Berichterstattung zurückgetreten. Den letzten Auslöser für die aktuelle Krise lieferte ein Beitrag zur US-Präsidentschaftswahl 2024. In der Sendung Panorama hatte die BBC zwei Aussagen von Donald Trump im Zusammenhang mit den Protesten am Kapitol zusammengeschnitten. Die Aussagen standen jedoch in keinem direkten Zusammenhang und vermittelten fälschlicherweise den Eindruck, Trump habe die Demonstrationen angestachelt. Tatsächlich war die gezeigte Rede bereits mehrere Stunden vor den Ausschreitungen aufgezeichnet worden. Inzwischen droht der US-Präsident der BBC mit einer milliardenschweren Klage, sollte der Sender die Aussagen nicht zurückziehen. Im Gegensatz dazu ist in Deutschland bis heute niemand als Konsequenz unausgewogener oder gar falscher Berichterstattung zurückgetreten. Und das trotz zahlreicher belastender Funde, die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunkblock gut dokumentiert werden. Die jüngste Häufung von Skandalen bei der BBC wird nun durch ein internes Dossier untermauert, das dem Telegraph vorliegt. Das Dokument wirft schwerwiegende Fragen über die Unternehmenskultur der Sendeanstalt auf, insbesondere darüber, wie diese die journalistische Unparteilichkeit beeinflusst. Laut dem Bericht sollen Mitarbeiter und Führungskräfte, darunter auch Generaldirektor Tim Davy, Hinweise auf parteiliche Tendenzen systematisch ignoriert haben. Brisant ist dabei, dass Davy selbst als gemäßigter Tory gilt und somit zum kleinen konservativen Flügel innerhalb der BBC gezählt wird. Michael Prescott, ein externer Berater und Journalist, der das Dossier über den Bias bei der BBC verfasst hat, meldete offensichtliche Verstöße gegen die journalistische Ausgewogenheit. Er merkte an, dass es ein ähnlich kritisches Programm zur damaligen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hätte geben müssen. Prescott hat inzwischen seine Beraterrolle aufgegeben, da die BBC die Vorwürfe bislang zurückwies und nicht darauf reagierte. Prescott erklärte außerdem, dass BBC Arabic, der arabischsprachige Kanal der BBC, häufig die Sichtweise der Hamas gegenüber Israel priorisierte. Selbst wenn die BBC in anderen Formaten kritisch über die Hamas berichtete. Zudem habe BBC Arabic arabischen Journalisten eine Plattform geboten, auf der offen antisemitische Aussagen gemacht wurden. Etwa Juden wie Hitler zu verbrennen, sie als Teufel zu bezeichnen oder palästinensische Attentäter, die israelische Zivilisten ermordeten, als Helden zu bezeichnen. Darüber hinaus wies Prescott darauf hin, dass einige LGBT-Plus-Journalisten der BBC die Transgender-Debatte zensiert hätten, sodass nur transfreundliche Berichte veröffentlicht wurden. Auch BBC Verify, das eigentlich Fakten prüfen soll, habe einen unbelegten Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wurde, Autoversicherer seien rassistisch. Ein Beitrag, der später zurückgezogen werden musste. Mark Urban, ein angesehener ehemaliger BBC-Journalist, der von 1990 bis 2024 dort arbeitete, machte eine junge, progressive Belegschaft für den Rückgang der Unparteilichkeit verantwortlich. Er nannte einen Fall, in dem ein transfreundlicher Produzent versucht habe, eine Interviewanfrage an J.K. Rowling zu blockieren, weil sie problematisch sei. Trotz dieser Entwicklung ist der Durchschnittszuschauer der BBC über 60 Jahre alt. Von einer jugendlichen Zuschauerschaft kann keine Rede sein. Junge Menschen werden durch das Online-Angebot des BBC iPlayer kaum angesprochen. Internationale Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime sind mit ihren vielfältigen Formaten längst an der BBC vorbeigezogen. Der digitale Wandel und die sozialen Medien wurden weitgehend verpasst. TikTok und Instagram dominieren insbesondere bei der Generation Z, während der iPlayer zudem außerhalb Großbritanniens nicht verfügbar ist. All diese Skandale verdeutlichen, dass die BBC in einer tiefen strukturellen und ideologischen Krise steckt. Wehte vor 20 Jahren noch ein anderer Wind in den Redaktionen, so ist heute ein klarer Linksdrall erkennbar. Sowohl in der Berichterstattung als auch in der internen Kultur. In Großbritannien wird dies inzwischen auch von der Politik deutlich kritisiert und nicht einfach hingenommen, wie es in Deutschland oft der Fall ist. Hinzu kommt, dass man sich in Großbritannien von der Lizenzgebühr befreien lassen kann, wenn man den Dienst nicht nutzt. Darüber hinaus steht die BBC nun in direkter Konkurrenz zu einem neuen Akteur auf dem Markt, GB News. Dieser Sender hat mittlerweile in bestimmten Programmbereichen höhere Einschaltquoten als die BBC, trotz eines deutlich kleineren Budgets. Das wirft letztendlich, ähnlich wie in Deutschland, die Frage auf, ob ein gebührenfinanzierter nationaler Rundfunk, der zudem nicht ausgewogen und neutral berichtet, überhaupt noch zeitgemäß ist.
Das war der Kommentar des Tages von Elisabeth Dompierre. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 12. November 2025. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, mag Sie aber noch auf unser Dreiländereck hinweisen. Sie wissen schon, wir prüfen die unterschiedlichen Perspektiven und Zustände in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und dieses Mal haben wir ein sehr interessantes Thema, das eigentlich fast alle betrifft, die jemals in der Schule waren oder eben nicht waren. Das Thema ist nämlich jenseits der staatlichen Schulen. Homeschooling, Privatschulen und Freilerner. Moderator ist Florian Machel. Das Dreiländereck läuft heute um 8, um 14 und um 21 Uhr. Ich bin Gernot Danowski. Ich wünsche Ihnen noch ein frohes Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss und bis bald.